Und da müssen wir rauskommen. Wir sind geliebt, weil Gott der Vater ist. Nicht, weil wir alles richtig gemacht haben. Nicht, weil wir uns so bemühen. Wir sind geliebt, weil er für uns ist. Und wir haben keine Möglichkeit, weder durch brav sein, noch durch bewusstes Sündigen, diese Liebe zu beeinflussen. Wir sind völlig hilflos. Er liebt uns, weil er uns liebt. Fertig, aus. Das muss unser Herz glauben. Also, hier geht es auch noch um diese Sache mit den Augen, dass jemand will wissen, wie finde ich heraus, ob es sich einfach nur um das Fleisch oder einen unreinen Geist handelt. Das ist unwichtig herauszufinden. Die Antwort ist in beiden Fällen das gleiche. Du widerstehst. Ob das von innen kommt oder ob das durch einen Geist bestärkt wird, die Antwort ist das gleiche. Kreuzige das Fleisch, das heißt, lerne Nein zu sagen zu den Begierden und Wünschen des Fleisches. Und das Problem ist nicht ein unreiner Geist, sondern das Problem ist, dass das Fleisch so lange seinen Weg hatte und dadurch unreine Geister angezogen wurden. Ja? Das ist wie wenn du in deinem Hinterhof die Küchenabfälle lagerst. Nach kurzer Zeit wirst du Ratten in deinem Garten haben. Dann sag nicht, oh Hilfe, wie kriege ich die Ratten los? Hör auf, deinen Müll, die Knochen und all dieses ganze Zeugs in deinen Hinterhof zu werfen. Das wäre das Erste. Ja? Hör auf, sie zu füttern. Füttere deine Monster nicht mehr. Das ist der erste und sicherste Weg raus. Ja? Wir müssen uns nicht zermartern, ja Hilfe, bin ich jetzt besessen und ist da jetzt was oder so. Kreuzige dein Fleisch und du wirst sehen, diese Zwänge müssen aufhören. Aber ich glaube, dass es dringend notwendig ist, wenn wir in Zwängen sind, dass wir das bekennen vor einem Seelsorger. Und dass gebetet werden muss. Und dass all die Sünden, die damit zusammenhängen, dass das einmal ans Licht kommt. Okay, hier war noch eine Frage. Darf ich mich selbst befriedigen? Das habe ich schon beantwortet. Darf ich Hilfsmittel dazu verwenden? Wenn die Lust so groß ist, kann ich an nichts anderes mehr denken. Es belastet mich. Ist Befriedigung nicht auch schon Sex? Ich glaube, dass Befriedigung eben zu diesem ganzen Bereich Sexualität gehört. Und weil es nicht richtig ist und weil wir da raus wollen, müssen wir nicht überlegen, ob und welche Hilfsmittel dürfen wir dazu verwenden, sondern wir wollen raus. Wenn wir in die Reinheit wollen, in die Klarheit wollen, dann wollen wir raus und dann brauchen wir keine weiteren Tipps mehr, wie man das Ganze noch verfeinern kann und verbessern kann, sondern es ist nur noch eine Frage, wie kommen wir raus? Okay. Hier fragt jemand, ob dann Selbstbefriedigung nicht eine Möglichkeit ist, mit dem Trieb und der ehelosen Zeit klarzukommen und Versuchungen widerstehen zu können. Auf Versuchungen einzugehen, ist nie ein Weg, um mit Versuchungen klarzukommen. Ja? Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, ein Praktizieren von Selbstbefriedigung wird dir keinen Vorteil bringen nachher in der ehelichen Sexualität, sondern erhebliche Nachteile bringen. Weil du mit deiner Selbstbefriedigung nur auf dich, auf deinen Körper und auf die Befriedigung deines Verlangens ausgerichtet bist. Aber Sexualität in der Ehe ist genau andersherum. Es geht nicht um dich, es geht um den anderen. Und wenn dein ganzes Ziel ist, dass du deine schönen Gefühle haben willst, dann wirst du merken, dass du total blockiert bist und so nur auf dich siehst und dich um dich selber drehst, dass du es viel schwerer hast, dann zu lernen, worauf es danach ankommt. Okay? Noch eine Sache, da war eine Frage, die sehr komplex war, die eigentlich viele einzelne Fragen beinhaltet, die wir hier nicht im Einzelnen nachgehen können, weil einfach das nicht der Ort ist für Seelsorge. Jemand, wo in einer Beziehung alles durcheinander ist und wo alles nicht stimmt und wo so viel verkehrter Rat ist von verschiedenen anderen Seelsorgern, da kann man nur sagen, such dir eine gesunde Gemeinde mit gesunden Ältesten, die das klare Wort verkündigen und werde dort gesund. Ich kann im Detail auf diese Dinge nicht eingehen, weil das so ausführlich und so viele Geschichten da waren. Das war ein halber Lebensbericht. Und bitte versteht, dass das hier nicht geht. Wir können hier punktuelle Fragen irgendwie beantworten, aber nicht so eine anonyme Seelsorge machen oder so. Das ist hier nicht möglich. Okay, habt ihr schon wieder neue Zettel? Ja, bitte, dann kommt doch mal. Und wenn wir die dann durch haben, dann können wir schauen, ob es von euch noch live irgendwie dann Fragen gibt.
Danke. Also noch eine Frage zum Alex vorhin. Was sind denn konkret Themen, die vor der Ehe nicht besprochen werden sollten? Über sexuelle Vorlieben etc. ist ja klar, aber was sonst auch nicht noch und warum dann nicht? Also es geht um sexuelle Details oder Vorlieben, die man vor der Ehe nicht besprechen soll und auch nicht besprechen muss. Weil man da eben ein Leben lang Zeit dazu hat, wenn man verheiratet ist. Und das würde die Gedanken nur in eine Richtung in Gang bringen, wo es einfach noch schwieriger ist, sich zu enthalten und in sexueller Reinheit zu leben. Also es ging konkret darum, dass man sich nicht vor der Ehe über sexuelle Details oder Dinge unterhält. In allen anderen Bereichen, kommt heute Abend auch noch, ist es sehr sinnvoll, sich zu unterhalten und auszutauschen. Hier ist noch eine Frage, wie soll ich für den Mann beten, den ich mir wünsche? Für mich scheint durch die Frage durch, wie bekomme ich den Mann, den ich mir wünsche? Und ich denke, es gibt keine spezielle Gebetsformel, die mit Sicherheit funktioniert. Wenn du das und das Gebet sprichst, so ähnlich wie die Rosenkränze, dann wird das und das passieren. Ich denke, der erste Grundsatz ist einfach, glaube, erkenne an und glaube, Gott ist gut. Und Gott will, dass du heiratest, dass du verheiratet bist und dass du glücklich bist und dass du den besten Mann der ganzen Welt heiratest. Ich sage immer, überall wo ich hinkomme, ich habe die beste Frau von allen. Und dann übersprechen mir meine Mitältesten, nee, ich. Und so sieht's aus. Also die Türen, den Weg zu ebnen, dahin den richtigen Mann zu bekommen, ist, kultivier dein Vertrauen auf Gott. Er will Ehe. Die Ehelosigkeitsgeschichte kannst du vergessen, dass es für ganz wenige besondere Berufungen im Allgemeinen gilt. Gott will, dass der Mensch nicht alleine ist. Das kann man nachlesen im Wort Gottes, dass Gott auf die Idee kam, Adam sollte nicht alleine sein. Es war nicht Adams Idee, es war Gottes Idee. Und das, glaube das und sei Gott dafür dankbar, dass du den besten Mann bekommen wirst. Aber nicht in der Weise, total passiv zu werden, bis der irgendwie vom Himmel fällt, oder wir sagen oft bei uns, bis dich der Pflasterstein trifft mit dem Stempel, der dann auf deine Stirn eingraviert ist mit dem Vornamen, sondern ganz gechillt und bodenständig, wie wir vorhin das gehört haben vom Hartwig, beginnen Beziehungen unter den Bedingungen, die genannt wurden. Aber der Weg ist damit frei, dass du Gott glaubst, er meint es gut mit dir. Und ich würde viel dafür geben, wenn wir doch heute bei euch, die ihr hier seid, zu diesen Tagen, diese Lüge ausmerzen könnten. Gott hat irgendwo so eine miese Order und will dir irgendwie einen Ehepartner aufzwingen, weil der an irgendeiner Stelle ein bisschen sadistisch ist und wird dir dann einen Partner geben, den du ganz bestimmt nicht wolltest. Also wir haben so im früheren Sprachgebrauch die Frau mit den schwarzen Zähnen und dem Holzbein, das ist die, die Gott für dich hat. Und in drei Schichten Dampfwalze fährt, gut. Das haben wir früher gesagt. Das hat etwas mit dem großen Thema zu tun, wie denke ich über Gott? Was traue ich ihm zu? Also ich möchte dich sehr ermutigen, es gibt nicht ein spezielles Gebet, aber wenn du das glaubst, und das ist eine Entscheidung, du entscheidest und sagst, ab jetzt halte ich das für richtig. So beginnt etwas zu glauben. Du entscheidest, ich glaube ab jetzt, ich habe das gehört, das leuchtet mir ein, das steht so im Wort, Gott meint es gut, Gott will, dass ich verheiratet bin und Gott möchte, dass ich den besten Mann bekomme, den ich kriegen kann. Und nicht so sehr an diese Details gehen, bei dem war das nichts und jetzt habe ich nur die Notlösung, wie wir es heute Nachmittag gehört haben. Gott ist sehr viel größer. Und dieses religiöse Zeug, da gibt es nur den einen auf dem ganzen Erdball. Was ist, wenn ich den verpasse? Was ist, wenn ich den nicht treffe? Gott hatte eingefädelt, dass wir uns irgendwann in einem fernen Land genau an dem Punkt über den Weg laufen. Jetzt wurde der abgehalten, jetzt laufe ich an dem Partner, der für mich bestimmt war, vorbei und mein Leben ist verwirkt. Das ist wirklich religiöser Müll. Und lasst uns das wirklich hinter uns lassen. Lasst uns geistlich sein, aber nicht in solchen Regionen irgendwie schweben. Und damit startet das, dass der richtige Partner kommt, dass du den kennenlernst und dass es funktioniert. Trau Gott zu, dass er es gut mit dir meint und dass es in seinem Sinne ist, dass du ein Leben lang glücklich bist. Und das ist das, was Gott am glücklichsten macht, wenn du glücklich bist und wenn er dich glücklich machen kann. Das ist im Sinne Gottes. Und da gibt es nichts in seinem Wesen, wo er uns irgendwie doch gerne so eine reindreht und diese dicke Lüge, ja als Christ ist ja alles viel komplizierter. Die in der Welt haben es einfach, die können alles machen, was sie wollen und ich habe so und so viele Beispiele, die kommen auch damit durch. Und jetzt bin ich nun mal Christ und jetzt wird es ganz kompliziert. Und eigentlich habe ich es viel schwerer, wenn ich kein Christ wäre, hätte ich es viel leichter. Ich kenne solche Gedankengebäude und das ist einfach eine riesengroße Lüge. Und wir beginnen, solche Gebäude niederzureißen, indem wir entscheiden, ja, das ist eine Lüge, ich glaube jetzt nicht mehr das, ich glaube jetzt das. Das beginnt mit einer Entscheidung. Warte nicht auf irgendein Glaubensgefühl, auf den gesalbten Prophet Amerikas, der dich mit Glauben impft, zu weiten Konferenzen hinfahren, um dort irgendwas Besonderes zu bekommen. Glauben beginnt zu entscheiden, das ist jetzt für mich bindend. Und jeder hat die Kraft, das zu entscheiden. Und so baut der Heilige Geist in uns was auf und darauf wartet er. Er geht nicht über unseren Willen hinweg, nötigt uns nicht seine Sichtweisen auf. Es beginnt immer mit unserer Entscheidung, immer. Also entscheide heute, Gott meint es gut mit mir und Gott will, dass ich den besten Mann bekomme von der ganzen Welt. Und so wird es werden. Gut, das waren noch meine zwei Fragen. Hast du noch was?
Ja. Ich habe auch noch zwei Fragen aus der Nachspielzeit. Ja. So, ich lese mal vor. Was ist, wenn man eine Telefonbeziehung hat? Ist es auch da nicht okay, wenn man sich Küsse gibt? Kann man trotz Vergewaltigung eine ordentliche Beziehung oder Ehe haben? Wie kann man damit am besten umgehen? Ja, also eine Telefonbeziehung ist nicht schlecht. Ich habe auch Telefonbeziehungen mit Leuten, deren Kontakt mir nicht so gut tut. Die rufe ich 1 bis 2 Mal im Jahr an und da reicht mir die Telefonbeziehung. Das verletzt mich nicht so sehr. Nee. Das heißt, was ich im Ernst damit sagen möchte, um wirklich ernsthaft einen Partner kennenzulernen, ist eine Telefonbeziehung, denke ich, das ist nichts. Diese Maßstäbe, die wir heute gehört haben, eine Telefonbeziehung, ich weiß jetzt nicht, was genau gemeint ist. Ist es eine Telefonbeziehung, die wirklich auf der 090er-Basis basiert, dann kann ich nur sagen, es ist sehr teuer. Das kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber die Preise, ja, also das würde ich, aber wenn man wirklich Beziehung, also Beziehung ist von Mensch zu Mensch, Beziehung ist Kennenlernen, Beziehung ist nicht nur deine Sprache, Beziehung ist deine Körpersprache, deine Verhaltensweise, das ist so viel, viel mehr. Also eine Telefonbeziehung, es kann sein, dass man mit jemand vielleicht mal eine Zeit lang telefonisch Kontakt hat. Vielleicht geht einer für seinen Zivildienst im Ausland in dem Alter oder irgendwas, wo man dann sagt, dieses Jahr, wir haben uns entschieden, eventuell, wenn wir wiederkommen, die Beziehung hat gehalten. Und dann ruft man sich halt mal ein Stück an und das ist aber dann in dem Sinne keine Telefonbeziehung. Wenn es eine seelische Beziehung ist, wo ich sage, ich tue mir mal was Gutes, wenn ich denjenigen anrufe, vielleicht sogar noch anonym, dann ist es eine ganz große Gefahr. Denn wir müssen uns als Christen immer fragen, mit was stille ich meine tiefsten Bedürfnisse? Wo stille ich meine tiefsten, wo, wenn es mir ganz mies und scheiße geht, was tue ich dann? Tue ich mich dann selbst befriedigen, tue ich dann zum Telefonhörer greifen oder greife ich zum Gebet, greife ich zur Bibel oder von mir aus auch zu guten Freunden, wo ich sage, Vater, ich suche deine Nähe. Du stillst meine Sehnsüchte. Das würde ich zu einer Telefonbeziehung und das mit den Küssen, das habe ich ja auch schon, also ich weiß nicht, ob das eine extra Frage ist, ich denke, es hat mit Telefon nichts zu tun. Aber Also die Küsse sind für mich, die gehören für mich in den Bereich einer gefestigten Beziehung, wo man schon beide Partner klar sind, wo es hingeht. Habe ich ja schon mal gesagt. Eine andere Sache, die ich wirklich ernst nehmen möchte und die mir auch in meiner Seele immer leid tut, wenn Leute wie hier schreiben, was mache ich durch das böse Erlebnis einer Vergewaltigung? Wie komme ich da wieder raus? Ist denn da für mich meine Zukunft in Eimer? Ich kann kein Vertrauen mehr haben. Das ist so mies, was ich da erlebt habe. Wie kann ich damit umgehen? Für mich ist es allgemein, also es ist ähnlich wie die Frage vor uns, wie der Hartwig das schon gesagt hat, hier greift natürlich persönliche Seelsorge. Also für die, die das wirklich betrifft, kann ich das jetzt oder können wir das hier vom Mikrofon aus nicht allgemein beantworten, weil dann müsste Seelsorge her und Menschen des Vertrauens, geistliche Menschen, die einem da helfen können. Ich will da bloß 1, 2 allgemeine Dinge sagen, die da sehr wichtig sind. Bloß, dass es mal gehört wurde. Vielleicht nicht ganz umfassend, aber zumindest das, was ich kenne. Erstens mal, kann ich eine ordentliche Beziehung nach so einem negativen Erlebnis haben? Du kannst. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist ein Gott der Heilung und kein Erlebnis, was noch so beschissen war, kann uns die glückliche, erfüllte und zufriedene Zukunft mit Gott verderben. Und auch nicht mit einem Partner, der dann von Gott ist. Das heißt also, es gibt Vergebung, es gibt Befreiung, es gibt Wiederherstellung bis in den Bereich des Vergessens hinein. Und ich möchte, oder das ist unsere Erfahrung in der Seelsorge in unserer Gemeinde, wir als Älteste, es ist zu beachten, dass es immer 2 Parts gibt. Gott tut seinen Teil und du tust deinen Teil. Das ist immer wichtig. Wenn ich so ein negatives Erlebnis hatte, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich bin verletzt, ich bin beleidigt, ich bin verwundet. Lieber Gott, mach mal. Gott wird dazu stehen. Gott wird dich tief im Herz berühren und diese Wunden heilen. Aber auch du musst deine Schritte gehen. Und die Schritte, die Menschen da gehen müssen, sind zum Beispiel ans Licht bringen. Mit einer vertrauten Person, sage ich jetzt natürlich dazu. Ne? Also sowas bringt man nicht ans Licht, das geht Fremde nichts an. Aber dort, wo Licht ist, hat Finsternis keine Kraft und keine Chance mehr. Das sagt das Wort Gottes. Deswegen ist es wichtig für uns, Dinge ans Licht zu bringen. Das ist für mich eine so eine wichtige Geschichte. Und eine weitere wichtige Geschichte ist so eine Sache. Auch wir haben die Aufgabe und die Verpflichtung zu vergeben. Auch wir müssen vergeben, auch diesen Leuten anonym oder bekannt. Wir müssen diesen Leuten vergeben, um dort herauszukommen. Um deiner selbst willen musst du vergeben. Die Leute, die das getan haben, die werden auch von Gott zur Verantwortung gezogen, wie das auch immer geschieht. Ich weiß das nicht. Aber um deiner selbst willen, damit du dort rauskommst, du musst vergeben. Und natürlich ist es ein langer Weg, deswegen sage ich persönliche Seelsorge. Es werden viele Tränen sein, aber Gott stellt das wieder her. Das zu dieser Frage und hier für mich eine letzte Frage. Ich kenne ein Mädchen, das mir sehr sympathisch ist. Sie gehört auch Jesus. Leider gefällt sie mir von der Figur her nicht so ganz. Aber alles andere stimmt. Ja, ist schwer. Kann Gott in diesem Fall auch bei mir etwas ändern? Zum Beispiel meine Einstellung zu ihrer Figur? Denn ansonsten würde ich ihr gern mal schreiben. Ja. Also, es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Nee, passt auf. Ich denke, wichtig ist, die Wertigkeit des Aussehens, also die ist, bitte binde die nicht zu hoch an. Wahre Schönheit kommt von innen. Das ist etwas. Ich denke, für diejenige, der das geschrieben hat, oder die das. Ist ja ein Mädchen geschrieben, egal. Ja, wenn man ein Mädchen kennt, hat ein Junge geschrieben. Du kannst erstmal beten. Erstens mal, das haben wir schon ein paar Mal beantwortet, keiner zwingt dich, keiner vergewaltigt dich zu irgendeiner Sache, das ist also total schlimm, die will ich überhaupt gar nicht und die finde ich ja abgrundtief nicht schön. Also wenn du wirklich dieses Gefühl hast, dann lass es einfach. Wie gesagt, das ist das Töpfdeckel-Prinzip. Das ist nicht nur eine. Wenn du wirklich Geh zuerst ins Gebet und sag Gott, hier stimmt eigentlich alles. Ich kann in der Bibel lesen, das würde passen mit einem Joch, mit dieser Frau, wir haben gleiche Ziele und so weiter. Dann kannst du echt beten, ändere meine Einstellung. Und wenn das passiert, dann geh den nächsten Schritt. Und wenn das nicht passiert und wenn du wirklich kein Ja hast, dann registrier dieses Nein und mach das Nein auch deutlich. Das ist ganz wichtig. Klarheit in einer Beziehung muss wirklich sein. Ja, ich würde ja, aber ich halte dich mal so ein bisschen warm, wirst du so sicherstellen und weitersuchen. Das ist gemein, das ist auch einer Partnerschaft unfair gegenüber. Wenn es ein aufrichtiges, ehrliches Mädchen ist, die Jesus folgt, auch eine Ehe, sich gerne, also eine saubere Ehebeziehung hat, und du sagst, na gut, also wenn noch eine bessere kommt, ist okay, und wenn nicht, dann kann ich ja vielleicht mit einem halben, dreiviertel Jahr die auch noch nehmen. Also sowas ist abgrundtief gemein, also sowas würde ich euch sehr abraten dafür. Halt dich zurück in der Beziehung, bete, ob Gott dieses Gefühl ändert und dann triff eine Entscheidung. Weil, das wollte ich, das ist mir noch auf dem Herzen persönlich, wenn wir eine Partnerschaft haben und dann verheiratet sind, dann sind wir eigentlich als Männer in dieser Position, unsere Frauen zu stärken, besonders was das Aussehen betrifft. Nämlich diese ganzen Model-Macke und das ganze Zeug, das ist in der Regel alles nur irgendwo hergeholt. Das sind irgendwelche Mädels im Alter unter 20. Ja, die sich halb tot hungern. Ich glaube, ich will einfach junge Männer ermutigen, dass ihr eure Frauen in dieser Beziehung eine Stütze seid. Weil die meisten Frauen haben ein Problem mit ihrer Figur und da zwickt sie ein bisschen, da ist ein Kilo zu viel. Also in unserer Ehe ist es so, meine Frau hat 4 Kinder zur Welt gebracht und natürlich sieht meine Frau dann nicht mehr aus wie mit 21, wo wir geheiratet haben. Und ich sage dann immer meiner Frau, bleib ganz ruhig, du müsstest dich mal mit meinen Augen sehen. Und das ist wichtig, dass wir, und ja, und von daher ist es eben zu dieser Frage, du bist eher herausgefordert, deine Frau später mal zu unterstützen, als jetzt schon vor der Beziehung darüber nachzudenken, dass es nicht passt. Okay. Fragen live ist jetzt der nächste Punkt.
Danke für deinen tollen Beitrag, super. Übrigens auch Männer im Laufe der Jahrzehnte der Ehe gehen durch manche Veränderungsprozesse. Und nicht alle, seht euch Frank an, ja. Aber manche, wenn du die noch mal in den Hochzeitsanzug stecken möchtest, wirst du merken, der ist hoffnungslos eingelaufen, der Anzug. Okay, klasse, das war sehr gut noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gibt es noch Live-Fragen? Wobei ich jetzt warnend hinweisen muss, wenn du jetzt mit Mikrofon eine Frage stellst, die wird auch mit auf dieses CD kommen. Das musst du wissen. Ansonsten lieber per Zettel. Oder Zettelkasten ist jetzt geschlossen, ne? Oder ist der noch online?
Und zwar möchte ich nochmal auf diese Mutter-Kind-Beziehung eingehen oder Eltern. Doch vielleicht, wie ist das mit den Unterschieden, wo Eltern manipulativ sind, dass man da vielleicht doch einen Unterschied macht, wie du erzählt hattest, wo Mütter vielleicht ihre Söhne nicht loslassen können und jedes Mal sagen, oh nein, das ist nicht die richtige. Oder,
naja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt und aus seelsorgerlicher Erfahrung weiß ich, dass das doch immer wieder vorkommt. Ja? Der Schwiegersohn darf nicht aus, der angehende Schwiegersohn darf nicht aus persönlichen Gründen der Mutter nicht gefallen. Ja? Sondern dann müssen wirklich konkrete Gründe vorliegen. Ja, schau mal, hast du gar nicht bedacht, der kommt mit seiner Arbeit nicht klar, der steckt in Schulden. Und es gibt konkrete Gründe, nicht mir gefällt er nicht. Der muss nicht der Schwiegermutter gefallen. Sondern dann muss es im Rahmen der Kriterien für Ehereife, Ehetauglichkeit, muss es konkrete Gründe geben, wo die Eltern das sehen. Nur, dass sie sagen, du, wir hätten uns eher einen Blonden vorgestellt. Also das kann es nicht sein. Ja? Natürlich, das ist diese Balance. Wir wollen dann den Zukünftigen mit nach Hause nehmen zu unseren Eltern und die sollen auch Ja sagen zu dem. Aber auf der anderen Seite darf nicht die
die Mutter oder der Vater das entscheidende Wort haben und hier haben wir jemanden, hier stimmt alles und wir lieben den und wir möchten mit dem unser Leben teilen und nur die Eltern sagen nein und deswegen müssen wir dann die Sache beerdigen. Das kann dann auch nicht sein. So, da ist was dazwischen. Da ist was dazwischen. Und das finden wir raus, indem die Eltern begründen müssen, warum sie meinen, dass das nicht hinhauen kann. Ja? Und das müssen nachvollziehbare Gründe sein. Und die bringst du dann mit zu deinem Seelsorger und der sagt, ja, du, weißt du eigentlich, deine Eltern haben recht. Der kriegt sein Leben nicht auf die Reihe. Das kann im Moment nicht funktionieren. Ja? So, es ist jetzt nicht alleine das Votum der Eltern, sondern wir beziehen eben auch den Rat von anderen Seelsorger oder so mit ein. Ja? Also das dürfte nicht sein, dass Mami unser Leben diktiert. Und wir heiraten den, den sie sich gerne vorstellt, weil der die entsprechende Bildung hat, weil der das entsprechende Geld hat oder irgendwie solche Gründe. Das können nicht die Gründe sein. Ja. Okay, reicht das dazu? Ja, wichtiger Punkt. Danke. Ihr müsst nur die Hand heben und dann kommt ein Mikro zu euch gewandert, und in welches ihr dann sprechen könnt. Noch eine Zusatzfrage oder bitte.
Ja. Und zwar, du sagtest, dass es wichtig ist, mit welchen Freunden sich Jugendliche, wir alle natürlich, aber jetzt Jugendliche abgeben. Ich denke jetzt, du meintest auch die christlichen,
ja, natürlich,
Freunde. Wenn nun man in einer Gegend wohnt, wo wenig Christen oder keine christlichen Freunde sind.
Wie Dithmarschen oder so zum Beispiel.
Ja, genau. Gut, man sucht sich dann weiter weg, das geht auch alles. Gott ist da echt ganz gut drauf. Aber wie ist es dennoch? Sind Freundschaften mit weltlichen Menschen sicherlich im missionarischen Sinne doch, ja, eigentlich ist die Frage auch überflüssig, merke ich gerade. Freundschaften mit Nichtchristen bis zu einem bestimmten Level möglich?
Also wenn das erklärte Ziel dieser Freundschaft, jetzt nicht im Sinne von Beziehung, sondern einfach Freundschaft, ist, den Menschen zu gewinnen zum Herrn, ist da erstmal grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Wenn es aber dann eine Beziehung ist, auf Augenhöhe mit gegenseitigem Geben und Nehmen, glaube ich, dann sollten wir als Christ da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich denke, wir sollen unbedingt alles dran setzen, dass wir christliche Freunde haben. Unbedingt. Und heute im Zeitalter von Internet und Online-Chatten und was es da alles gibt, man kann auch eine Freundschaft haben oder ein Freundeskreis sich schaffen mit Menschen, die ein paar hundert Kilometer weit weg sind und man sieht die nur dreimal im Jahr. Das ist möglich. Das ist möglich. Ja. So, man muss nur die Eltern überreden, eine DSL-Flatrate anzuschaffen und dann kann man sogar mit Bild da allerhand machen, Videotelefonie und so, es ist alles heute kein Problem mehr. Ja? Das ist aber nicht das, was wir vorhin hatten mit der Telefon. Aber lieber, wir haben Leute, die wir dreimal im Jahr auf irgendwelchen Jugendkonferenzen sehen, und haben mit denen guten Austausch, telefonieren viel miteinander, haben Kontakt und da ist eine Beziehung da, als dass wir da völlig in der Diaspora alleine sitzen und haben dann niemanden. Ja. Überhaupt fällt mir jetzt noch ein Gesichtspunkt ein zu dem Thema Glaube ohne Werke ist tot, jetzt Partnersuche. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, wenn du sagst, also wir haben einen Jugendkreis von 7 Leute und da, also wirklich beim besten Willen, sehe ich überhaupt keine Möglichkeiten, auch nur im Ansatz irgendwie jemanden zu entdecken, der für mich als zukünftiger Ehepartner in Frage kommt. Es gibt überregionale Jugendevents, Jugendkonferenzen, Outbreaks in Gandersheim und alles Mögliche. Und da fährt man natürlich hin als aktiver Single. Da nimmt man teil und man hat die Augen offen. Natürlich. Das Wort Gottes sagt, wer sucht, der findet. So, wir konzentrieren uns so oft auf das Finden, aber Gott sagt, wer sucht, der findet. So, lass uns mehr gucken auf das Suchen, aber natürlich nicht irgendwie wie so ein ausgehungerter Irrer irgendwie dann auf den Konferenzen sitzen und irgendwie. Aber wir gehen dahin, wir machen Kontakte, wir lernen Leute kennen. Ja? Es gibt bis zu dem Moment, dass ich weiß, das ist sie. Es gibt Vorstufen. Und wenn wir die überspringen wollen, machen wir es uns unendlich schwer. Und dann kommt das, was wir vorhin auch irgendwo in einer Frage gehört haben. Ja, ich kriege nichts als Absagen. Ja, bitte geh nicht umher und mach in deinen ersten Kontaktbemühungen gleich klar, du willst heiraten, sondern lerne Menschen kennen und hab Gemeinschaft und Umgang mit Menschen. Okay, das fiel mir noch dazu ein. Also, es ist nicht verkehrt, mit einem Herzen, das erfüllt ist von Gott, dahin zu gehen, wo ich am ehesten die Chance habe, Menschen zu finden, die überhaupt irgendwie erstmal in Frage kommen. Wenn du Gott dienen willst, ja, warum gehst du nicht ein Jahr auf eine Bibelschule? Sagst du, in meiner Gemeinde ist nichts. Ja, geh mal für ein Jahr auf eine Bibelschule. Da findest du lauter junge Leute, die Gott dienen wollen. Ja? Und das ist ein guter Ort. Ja? Warum nicht? Okay. Gibt es noch Fragen? Da hinten ist einer. Ja, bitte?
Ich habe viele Freunde, die sind Christen. Und ich habe auch viele Freunde, die keine Christen sind. Und unter den Freunden, die keine Christen sind, ist mir eine Freundin besonders aufgefallen, die sehr oft flucht. Und ich habe ihr auch gesagt, dass es nicht gut ist. Ich habe ihr versucht, es zu erklären, aber es kommt keine Besserung. Und soll ich den Kontakt zu ihr jetzt meiden und abbrechen, weil sie das ständig tut? Oder was soll ich tun? Ich bete auch für sie jeden Tag, weil sie mir am Herzen liegt.
Okay, grundsätzlich ist dem Sünder nicht gedient, wenn wir ihm versuchen, das Sündigen abzugewöhnen. Selbst wenn er uns so liebe, dass sich alles abschminken würde, es geht immer noch in die Hölle. Ja? So, der Sünder braucht nicht, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht fluchen, du sollst nicht dies, du sollst nicht das, sondern der Sünder braucht Jesus. Ja? Wir helfen niemandem damit, dass wir ihm alles Mögliche irgendwie vorhalten und ihm schlechtes Gewissen machen. Wir helfen niemandem damit, ja? Sondern wir müssen zeigen, Gott ist gut. Ja? Auf der anderen Seite, ich könnte das nicht ertragen, in meiner Umgebung freiwillig Menschen zu haben, die fluchen oder lästerliche Worte sagen über Jesus. Ich könnte das nicht ertragen. Ja? Und ich möchte nicht Kontakt und Gemeinschaft mit solchen Leuten haben. Ja? Wenn aber man denkt, ja, man hat einen Auftrag, diese Leute zu erreichen, ja, dann soll man beten. Und darauf achten, es ist nicht eine Freundschaft auf Augenhöhe von Geben und Nehmen, weil das, was einen Christen beschäftigt und erfüllt, davon hat ein Nicht-Christ überhaupt keine Ahnung. Und er kann das nie verstehen und nie nachvollziehen. Ja? So viel dazu.
Also ich habe zwei was. Einmal nur ein kurzes Statement, das hat mir meine Freundin gesagt, als ich meine Partnerwahl sich auf mein komplettes Leben beschränkte und nichts anderes mehr interessant war. Die hat gesagt, man darf nicht in den Wald gehen und einen Hirsch schießen und dann mal gucken, ob er eben gefällt oder nee. Weil wenn er eben nicht gefällt, hat man halt sinnlos quasi das Tier umgebracht, sondern man sollte sich auf den See setzen in einem Boot und angeln und warten und gucken, welcher Fisch anbeißt. Und dann besteht immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, den lasse ich wieder schwimmen. Oder und wenn dann einer anbeißt, dann besteht schon das Interesse des Fisches am Köder zu gucken, was da ist und was nicht. Das fand ich immer sehr ermutigend, also so, dass man nicht nur, oh, da ist ein Mann, den muss ich fragen, ob der mich toll findet oder nicht und mit dem muss ich kennenlernen und so. Also man sollte nicht sein ganzes Leben darauf beschränken. So, das dazu. Und dann habe ich ein persönliches Anliegen. Also ich habe eine Freundin, eine sehr gute Freundin war das mal von mir, ist jetzt immer noch, aber wir haben nicht mehr so viel Kontakt. Die hat mir im Februar oder im März diesen Jahres gesagt, dass sie eine Freundin hat. Freundin im Sinne von Partnerin. Und die ist auf einer Bibelschule und wird mal Diakonisse, wenn sie fertig ist. Und ich glaube, also für mich ist das absolut falsch, was sie tut. Es ist für mich nicht in Ordnung und es geht gegen die Ordnung Gottes.
Also sie ist lesbisch, oder wie habe ich das verstanden?
Ja, also jetzt das geht schon seit November oder so, was weiß ich.
Ja.
Und ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass sie jetzt sich, also sie sagt halt selber auch, ja, ich denke, das ist gar nicht so schlimm und so richtig steht das ja auch nirgendwo und mir geht es doch gut damit, was sollte denn Gott dagegen haben, wenn ich mich wohlfühle und wenn ich jemanden gefunden habe, der mich so versteht und mit dem ich alles so teilen kann. Und jetzt ist es natürlich einerseits schwierig für mich zu sagen, hey, das ist falsch. Ich möchte zu ihr nicht sagen, das ist die komplette Sünde, weil ich sie nicht verurteilen möchte. Ich möchte, dass sie weiß, dass ich trotzdem noch ihre gute Freundin bin und dass sie mit ihren Sorgen zu mir kommen kann, ohne sie verurteilen zu müssen. Und ich vermute halt, dass es bei ihr daher rührt, dass ihre Schwester über 10 Jahre lang vergewaltigt worden ist, also sexuell missbraucht wurde. Und sie schon immer so dieses, ja, Männer sind alles Schweine, mal ganz krass gesagt. So hatte ich schon immer irgendwo gedacht. Und ich habe da aber nie dran gedacht, dass das vielleicht mal sein könnte, dass sie da jetzt sich eine Frau sucht oder so. Also was heißt sucht? Es war dann natürlich so und man konnte es dann alles nicht mehr aufhalten. Und es kam über sie wie eine Welle. Und ja, jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht oder wie ich sie weiter behandeln soll. Und inwieweit ich das, ja, inwieweit das mich vielleicht sogar ein Stück weit verändert, negativ gesehen, dass ich das halt auch mit zulasse, dass sie es so zulässt.
Okay, was würde Gott zu ihr sagen?
Gott würde zu ihr meiner Meinung nach sagen, das ist falsch, das geht gegen meine Ordnungen, das ist Ziel verfehlt, das ist eine Sünde.
Dann sag ihr, was Gott sagen würde.
Und dann will ich sie nicht verlieren, dann will ich nicht, dass sie sagt, du bist wie alle anderen, die dann mehr oder weniger sagen, hey, du bist besessen und das ist falsch. Und ich will halt nicht das zu ihr so sein, dass sie halt denkt, ich bin wie alle anderen oder ich rede wie alle anderen oder so.
Weil sie ja eh ihr Ding macht. Du sollst nicht wie alle anderen sein, du sollst wie Gott zu ihr sein. Und Gott würde ihr sagen, was du tust, ist abgrundtief verkehrt. Du bist geliebt und bejaht, aber was du tust, ist der Weg in die Hölle. Kehr um. Das würde Gott zu ihr sagen und das musst du zu ihr sagen. Und du darfst nicht bedenken, wie sie das auffassen könnte und ob sie denkt, du bist wie alle anderen. Gott ist für sie und Gott aus Liebe sagt, falsch ist falsch. Und du musst ihr sagen, wenn du es nicht sagst, wer wird es in ihrer Umgebung sagen? Und auch auf die Gefahr hin, dass sie dich daraufhin fallen lässt und von dir nichts mehr hören will. Du musst ihr sagen, was Gott sagt. Mädel, wach auf, es ist völlig verkehrt, was du tust und es ist der Weg in den Abgrund. Das musst du ihr sagen. Du verurteilst sie nicht, also hab nicht Angst, dass sie denkt, du würdest sie verurteilen. Die Angst vor ihrer möglichen Reaktion darf dich nicht hindern, das Wort Gottes ihr zu sagen. Das darf nicht sein.
Okay, danke.
Ja.
Dass die Bibel da ganz klar und eindeutig ist. Ich hatte so einen Wurfetzen aufgefasst, es steht da auch nirgendwo, dass das falsch ist. Die Bibel hat ein ganz...
Bitte? Ich wusste in diesem Moment halt nicht, wo es steht.
Ja.
Ich hatte das Schwert nicht mit dabei. Oh, Fehler.
Also ich würde jetzt in meinem Bibelgedächtnis im Römerbrief suchen, hat Paulus ja, eindeutig Position bezogen.
Ich hatte auch Römerbrief vermutet, aber man geht natürlich auch davon aus, dass wenn sie auf einer Bibelschule ist, das einfach dort nicht toleriert wird, oder... No?
Tja, das sollte man nicht tun.
Ha?
Nicht überall, wo Christus draufsteht, ist Christus drin. Kann ich noch wissen? Okay, gibt es noch weitere? Ja, da ist gleich.
Ich wollte noch fragen, wie ist das, wenn man jetzt auf der Straße gleichgeschlechtliche Partner sieht, halt Männer oder Frauen, soll man die dann ansprechen, dass das auch falsch ist? Oder da einfach weitergehen. Die kennt man ja jetzt nicht persönlich.
Wenn du da nicht einen ganz speziellen Impuls vom Heiligen Geist hast, macht das keinen Sinn. Du hilfst dem nicht, du erreichst nichts. Du sprichst ja auch nicht einfach irgendjemanden auf der Fußgängerzone einfach so an. Auch der jetzt nicht sich so verhält. Ja, so, wir sind nicht in der Weise für alle Sünde in der Welt verantwortlich und der Mensch geht nicht verloren, weil er lesbisch oder homosexuell ist, sondern weil er Jesus nicht hat. Ja, so jetzt nur, weil das jetzt neu ist und weil jetzt diese Art von Sünde sich in der Öffentlichkeit jetzt traut zu zeigen, das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie wie hypnotisiert irgendwie reagieren müssen auf alle homosexuellen Phänomene, die um uns herum passieren oder so. Das wäre sicherlich nicht hilfreich. Ne?
Da möchte ich ein kurzes Beispiel zu sagen. Und zwar, ich habe meiner Freundin mal gesagt, vor geraumiger Zeit, dass Gott sie liebt. Und dann hat sie mir gesagt, das ist mir scheißegal. So. Und dann bin ich vor kurzem mal über die Straße gelaufen und da hat Gott mir gesagt, sag dieser Frau jetzt, dass du sie liebst. Und ich bin hingegangen zu der Frau und habe zu der gesagt, Gott liebt sie, wirklich. Und die Frau war so geblättet, dass sie nichts mehr sagen konnte. Und hat gesagt, stimmt das wirklich? Und habe ich wiederholt, Gott liebt sie. Und sie ist mit einem Lächeln davongegangen, diese Frau. Also ich sag mal so, wenn Gott dir sagt, dass du das sagen sollst, dann sag das. Dann lass es nicht in dir drin, sondern sag das dieser Person, dass sie das erfährt und ihr Leben wird erfüllt werden.
Okay, danke. Haben wir so alles abgegrast? Scheint so auszusehen. Okay. Ja, dann machen wir ein bisschen Freizeit. Ne? Ich möchte mal auf was hinweisen, was vielleicht nachher nicht mehr so irgendwie passt. Es hat zwar nicht in direkter Weise mit dem Thema zu tun, aber es hat etwas mit echtem Christsein zu tun. Und ich möchte mal auf ein Büchlein hinweisen, was klein ist, aber fein ist und mit Power ist und dem manches zu denken gibt. Und das heißt Heuchelei. Und das kommt von diesem jungen Mann hier. Und das kostet bloß 3 Euro. Und ich kenne wenige Bücher auf dem deutschen Markt, die dir so weiterhelfen in echtes Christsein hinein, in Beziehungen, die eben nicht verlogen und geheuchelt sind. Und ich möchte euch allen, auch wenn das gar nicht direkt zu diesem Thema irgendwie gehört, ich möchte euch allen dieses Heft wärmstens empfehlen. Okay. Außerdem liegt da hinten am Büchertisch oder beziehungsweise da in dieser Ablage liegen solche Prospekte. Das ist das Angebot von Lehrmaterial, was es gibt von unserem Dienst. Hauptsächlich Lehren und Predigten von mir, ein bisschen auch von ein paar anderen, von Siegfried Küch und so weiter. Und vieles, was ich so mit Nebensätzen angesprochen habe, ist hier ausführlich dargestellt. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, dass ihr euch das mitnehmen könnt. Das liegt da in der Ablage oder da hinten bei der Kasse vom Büchertisch. Okay, danke für eure Beteiligung, für die vielen, vielen Fragen. Das war echt super und hilfreich. Und das war auch für uns eine weitere Bestätigung, wie viel Bedarf da ist, an diesem Thema dran zu sein und sich Gedanken zu machen und Orientierung zu holen. Also ihr habt da wirklich gute Beiträge gebracht. Vielen, vielen Dank. Wolltest du noch irgendwas?
Ja, ich denke gerade dran, dass mehrere die Frage gestellt haben, darf man die CDs oder Kassetten kopieren? Also was die CDs oder Kassetten betrifft von uns hier, verstehen wir das Copyright so, dass du das Recht hast, das zu kopieren. Also es bezieht sich nur auf das, was wir hier auf CD oder Kassette bringen. Also sei ermutigt und kopier das, so viel du kannst, bis dein Brenner am Rechner aufgibt und gib das weiter. Wir wollen da nicht irgendwelche Rechte drauf halten. Wir verlangen für die CD 3 Euro, weil die ganze Technik und die Rohlinge eine Menge Geld kosten und das Ganze zu bewegen. Und dann kannst du das weiter kopieren, so viel und so oft du das möchtest. Und da möchte ich euch sehr ermutigen, das zu tun. Gut. 7:30 gehen wir weiter.